Moin, liebe Tatort Nordwesten-Fans, hier ein Hörtipp aus unserem NWZ-Podcast-Universum. Bei Volles Haus spreche ich, Julia Anders, mit meinen Gästen über alles, was Familien bewegt. Es geht um einen besseren Social-Media-Umgang von Eltern und Kindern oder wie eine queere Pastorin als Mutter und Ehefrau sich für mehr Offenheit einsetzt. Jetzt anhören, überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch, eure Julia.
Im Internet ist wohl jeder schon mal angeblicher Erbe großer Summen geworden. Millionen von einem Prinzen aus einer entlegenen Ecke dieser Welt oder als einziger Hinterbliebener einer Superreichen. Die Betrugsmasche ist allgegenwärtig. Doch was ist, wenn so eine Masche Realität wird und plötzlich 500.000 Euro spurlos verschwinden? Tatort diesmal? Tja, Oldenburg, Westerstede, Hude, Bad Zwischenahn. Heute sprechen wir über Esther. Eigentlich heißt sie anders. Sie hat mehrere Senioren in der Region um sehr viel Geld gebracht, Leben zerstört und mindestens einen von ihnen in den finanziellen Ruin getrieben. Doch wie konnte es so weit kommen? Mein Name ist Julian Reusch und in der heutigen Folge Tatort Nordwesten sprechen wir genau darüber. Bei mir zu Gast ist dafür Patrick Buck, stellvertretender Leiter der Redaktion Oldenburg-Ammerland bei der Nordwestzeitung. Moin Patrick.
Moin Julian, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Wie oft bist du eigentlich schon Erbe einer Millionensumme geworden?
Ja, nahezu täglich eigentlich, ne? Also ich habe auch ein sehr, sehr aktives Mailfach und ständig kann ich eigentlich meinen Arbeitsplatz sofort verlassen und in die Karibik fliegen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Diese Mails kennt man's nicht, ne? Ja, die Mails kennt doch jeder, genau. Wo auf einmal kommt, hier, dir, Patrick, Sie haben jetzt hier wieder eine Millionensumme gewonnen, das kennt man. Aber das alles kann ja belächelt werden, aber eigentlich sollte man meinen, müsste es ja auch jeder kennen. Doch wir werden heute feststellen, dass so oder so ähnlich auch in der Realität solche Fälle passieren. Ich hatte schon gesagt, die zentrale Person in diesem Fall ist Esther. Wer ist das überhaupt?
Ja, Esther ist eine Dame, die vor Gericht stand in Westerstede, 35 Jahre alt, eine Frau in Oldenburg geboren, staatenlos, hatte also offensichtlich, das konnte man an den Familienmitgliedern sehen, einen Migrationshintergrund, aber in Oldenburg aufgewachsen. Ja, und es ist ledig, zwei Kinder im Alter von 5 und 9, vom Vater getrennt, keine Schulbildung wirklich, also kein Abschluss, keine Ausbildung, keine großen Perspektiven, Bürgergeldempfängerin, also eine Frau, die auf jeden Fall Geld brauchte oder irgendwie eine Perspektive brauchte, weil sie keine hatte. Das hat sie sich dann auf einem illegalen Weg geholt, so als eine Art, ich würde es mal fast Heiratsschwindlerin nennen.
Ja, so ein bisschen.
So kennt man es ja von früher, diesen Begriff kennt man kaum noch heutzutage, auch wenn es nicht zur Hochzeit kam. Und sie ist aber keine Person, wie man sie jetzt aus Filmen kennt, wie man sich das vorstellen würde, so eine Sexbombe, die da irgendwelche Männer um den Finger wickelt, sondern klein, untersetzt, mollig, etwas unscheinbare Person, jetzt nicht hochattraktiv. Aber sie hat es offenbar geschafft, eben drei Männer im Alter von um die 80 irgendwie um den Finger zu wickeln, um dann an ihr Geld zu kommen.
Genau, wie sie das angestellt hat, darüber sprechen wir gleich. Aber ist ja auch nicht so, dass das ihre erste kriminelle Aktivität war, ne?
Nein, tatsächlich. Also sie war kein unbeschriebenes Blatt. Sie hatte mehrfache Vorstrafen, stand mehrfach vor Gericht, war auch schon mal in Haft für einige Zeit. Sie hatte also Vorstrafen wegen Betrugs, wegen Diebstahls, wegen Erpressung. Und ja, und auch an anderer Stelle liefen wohl parallel auch noch Verfahren. Also sie war auf jeden Fall ein Mensch mit in dem Bereich wohl hoher krimineller Energie.
Und irgendwann lernt Esther diese Senioren kennen. Also erste Frage, wie hat sie die kennengelernt und hat sie die alle gleichzeitig kennengelernt und wie muss man sich das vorstellen?
Also es teilweise überschneidet sich das, weil die Fälle auch manchmal sehr lang sind. Also der eine Fall, da geht es um fast 3,5 Jahre, wo diese Beziehung andauerte. In anderen Fällen waren es ein paar Monate, in anderen nur wenige Wochen, zum Teil eben auch zu denselben Zeiten. In zwei Fällen war es so, dass sie die Männer über eine Kontaktanzeige kennenlernte. Also die Männer hatten Kontaktanzeigen geschaltet, weil sie jemanden kennenlernen wollten. Und sie hat sich dann eben bei denen gemeldet und dann auf diese Weise ihr Vertrauen gewonnen. In dem dritten Fall, wo es dann auch am Ende ums meiste Geld ging, da war es nach der Aussage eine zufällige Bekanntschaft irgendwo im Bereich Kaihauser Feld, was zu Bad Zwischenahn gehört. Dort haben die sich wohl dann irgendwie angefreundet und da ist diese Verbindung dann entstanden.
Also sie hat dann auch auf Kontaktanzeigen sich gemeldet, es kam zu einem Treffen und wie war es dann? War es eine Liebesbeziehung, war es eine Freundschaft oder wie hat sich das dann entwickelt von dem ersten Kontakt an?
Also bei den drei Fällen, die wir haben, ist bei einem von ihrer eigenen Aussage her eine von ihr vorgegaukelte Liebesbeziehung gewesen. Dafür sprechen auch diverse WhatsApp-Nachrichten, die vor Gericht vorgelesen wurden, wo also wirklich die Rede ist von einer Solizitate. Ach, mein Schatz, ich hab dich so lieb und ich freue mich, dich nachher zu sehen und großer Schmatzer. Also wirklich, ne, sehr, sehr eine intime Rhetorik in dem Fall, wobei der Mann selber vor Gericht das dann gar nicht so als Liebesbeziehung bezeichnete, wobei ich vielleicht auch so das Gefühl hatte, vielleicht war es ihnen auch unangenehm. Das sind ältere Herren aus einer ganz anderen Generation, da geht man mit solchen Gefühlen vielleicht auch noch nicht so offen um. In den anderen beiden Fällen sollen es eher so Freundschaftsverhältnisse gewesen sein. Die Männer waren wahrscheinlich froh, einfach Kontakt zu sein. In dem größten Fall in Bad Zwischenahn, da soll sie auch dem Mann im Haushalt geholfen haben, über mehrere Monate und den Haushalt damit geführt haben. Also da war auch so ein bisschen so eine angeblich professionelle Ebene, aber eben auch alles nicht mit Verträgen oder sowas, sondern nur privat unter der Hand.
Aber irgendwann hatten die Männer es ja auch gemacht, ihr Geld zu geben. Sie hat die ja jetzt nicht beklaut in dem Sinne, sondern in dem Moment haben die Männer ihr das Geld ja schon auch freiwillig offenbar gegeben. Wie hat sie das geschafft?
Sie muss eine gute Geschichtenerzählerin sein. Also sie hat den Männern verschiedene Storys aufgetischt, warum sie jetzt aus diesem Grund viel Geld braucht. Da waren angebliche Unfälle, die geschehen waren, wo dann das Auto kaputt war oder irgendwelche Sachen und Reparaturen gemacht werden mussten. Da waren angebliche Schulden, mit denen sie Ärger hatten. Da waren irgendwelche anderen Rechnungen, die kamen oder wie die zwei Kinder, irgendwelche Ausgaben, die anstanden, bis hin zu wirklich wirren Geschichten, dass sie verfolgt worden würde von der Mafia, von irgendwelchen anderen dubiosen Gruppen, dass sie in Gefahr sei. Also wirklich so richtig aus der tiefen Geschichtenkiste gegriffen, die aber offenbar gezogen haben und dazu geführt haben, dass die Männer der Frau einfach Geld geliehen haben, in dem Glauben, dass sie eben in der Not sei und das Geld bräuchten. Und deswegen haben sie ihr das Geld gegeben, aber eben auch in dem Glauben, wir kriegen das wieder, weil sie das ja dann auch so gesagt hat, das kriegst du wieder.
Über welche Summen reden wir denn? Was für Summen waren das denn, die jetzt der Huder, der Mann aus Westerstede und der Mann aus Bad Zwischenahn ihr zur Verfügung gestellt haben?
Also wir sprechen ja von drei verschiedenen Fällen. Der Mann aus Hude, der hat also in verschiedenen Abschnitten verschiedene Beträge gegeben. Da waren mal 2.000, mal 9.000, mal 10.000. Insgesamt waren es dann 30.000 Euro ungefähr. Auch bei dem anderen Opfer aus Westerstede waren es verschiedene Geldbeträge zwischen 2.000 und das höchste war 14.500 Euro. Da sprechen wir von insgesamt rund 25.000 Euro. Und bei dem ersten Fall, dem größten aus Bad Zwischenahn, das ist so ein bisschen sehr aufgeteilt. Es gibt einmal ein Darlehen von 15.000 Euro, was er ihr relativ am Anfang gegeben hat. Und dann sind über die Monate und Jahre über ganz viele kleine Abhebungen an Geldautomaten insgesamt fast oder rund 500.000 Euro verschwunden. Das heißt, sie war in dem Fall wegen 367 verschiedenen Taten angeklagt. Das waren immer, ne, hier mal ein paar hundert Euro, da mal ein paar hundert Euro. Und dieses Geld war dann eben halt weg, sodass wir insgesamt von mehr als einer halben Million Euro Schaden sozusagen sprechen.
Diese ganzen Fälle, über 300 Fälle, war jede Abhebung war quasi ein eigener Fall fürs Gericht. Deswegen kam halt diese große Summe zusammen. Aber ich hatte ja auch eingangs gesagt, das Wort Erbe in den Mund genommen. Sie hat ja dann auch eigentlich gesagt, sie zahlt das Geld zurück. Wenn jetzt jemand schon mal 2.000, schon mal 5.000 oder 6.000 Euro von dir geliehen hat und trotzdem immer wieder neues Geld bekommt, muss man dann nicht irgendwann zweifeln, dass das Geld überhaupt da ist, aber sie hat es dann ja mit dem Erbe erklärt auch, ne?
Genau, sie hat also wiederum in die Geschichtenkiste gegriffen und hat immer Gründe gefunden, warum sie das Geld noch nicht zurückzahlen könne, aber das auch gerne machen wollen würde, aber vielleicht eben noch mehr Geld braucht, um noch mehr Geld zu erschleichen. Da hat sie also wirklich von Erbschaften gesprochen, von angeblichem Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro, den sie auslösen müsste und dafür aber erstmal die Gebühr wieder bezahlen müsste, dafür wieder neues Geld bekommen. Und in dem Fall des Mannes aus Bad Zwischenahn, da geht es mit diesen 500.000 Euro, da war es also auch so, dass sie gefälschte Schreiben vorgelegt hat. Sie hat also Bankschreiben gefälscht, in denen davon die Rede war, dass ihr bald eine große Erbschaft in Höhe von 3,6 Millionen Euro ins Haus stehen würde, dass da eben nur gewisse Unterschriften, Papiere, Gebühren fehlten und hat dem Opfer dann eben dieses Schreiben vorgelegt und ihn das so auf die lange Bank geschoben und so gesagt, siehst du, ich habe doch das Geld bald, gedulde dich, du kriegst es bald, die Bank hat es mir hier bestätigt und deswegen mach dir keine Sorgen, irgendwann kriegst du das Geld wieder. Und der eine Mann, da muss man dazu sagen, hat eben auch wahrscheinlich unter zunehmender Demenz auch schon gelitten, hat das eben auch über Monate, Jahre so zugelassen. Die anderen nicht so lange, die haben dann schon deutlich früher dann irgendwann auch die Reißleine gezogen und sich dann auch unter anderem bei der Polizei gemeldet.
Auch das, dieses Bankschreiben, was gefälscht war, natürlich alles nur eine Hinhaltetaktik. Auch eine Zeugin war ja dann eine Nachbarin vor Gericht. Das ist, glaube ich, so beschrieben, das war wie Spielsüchtiger oder irgendwie so war das Zitat.
Genau, sie hat das beschrieben, so wie ihr Eindruck war. Also nicht, dass der Mann wirklich spielsüchtig war, aber so hat sie das beschrieben. Das war so ihre Metapher, die ich auch ganz gut fand, dass das Opfer sozusagen animiert wurde, wie beim Spielautomaten immer mehr Geld reinzuschmeißen, in der Hoffnung, dass am Ende nachher die große Gewinnsumme rauskommt. Ne, so war das eben. Immer wieder neue Geldbeträge. Sie hat es dann auch damit begründet, angeblich hat er sie dann eben bezahlt für diese Haushaltstätigkeiten. Er hat sie zum Essen eingeladen, mal was für die Kinder springen lassen, die er wohl auch mal kennengelernt hat. Er fragte wohl auch immer wieder nach dem Geld, hat auch wohl gefragt, hat auch wohl auch Druck gemacht. Aber sie hat sich dann eben doch wieder hinhalten lassen.
Wenn man das alles so hört, dann müssten ja schon bei den ersten Anfragen nach solchen Geldsummen ja alle möglichen Alarmsignale losgehen. Da frage ich mich ja auch, hatten diese Opfer kein soziales Umfeld? Irgendwelche Partnerinnen, irgendwelche Söhne, Töchter, irgendwelche Enkel, was auch immer, die da vielleicht mal merken, hier läuft irgendwas gewaltig schief?
Offenbar eben nicht. Also es wurde bei den Opfer nicht selber so klar, wie selber ihr soziales Umfeld ist. Ich meine, klar ist, wenn sie eine Kontaktanzeige schalten, dass es alleinstehende Herren waren, mitunter vielleicht geschieden oder verwitwet. Das war nicht ganz klar. Aber es schien eben in ihrem Umfeld, wie gesagt, nicht so einen intensiven Kontakt zu geben, dass es eben jemand kontrollieren könnte. Bei dem einen auf jeden Fall, der wohl relativ allein lebte, wie gesagt, aufgrund seiner Demenz eben oder fortsetzenden Demenz auch nicht mehr so ganz gut beieinander war und die Nachbarn hatte so ein bisschen ein Auge auf ihn und auch mal geguckt, aber war jetzt auch nicht so intensiv bei ihm, dass sie jetzt alles mitbekommen hätte. Ne? Sie hat ihm so zur Hand gegangen, immer wieder mit ihm gesprochen und auch wohl auch mal hier da eine Warnung ausgesprochen, pass auf. Und die Frau war eher wohl suspekt, sagte sie selber, aber eben waren jetzt auch nicht so eng, dass sie da wirklich auf ihn einwirken konnte. Und bei den anderen Herren war es eben so, dass sie durchaus, also bei dem einen aus Hude, der sagte schon durchaus, Leute hätten ihn auch hinterher gewarnt oder eben davon gesprochen. Aber er hat nicht drauf gehört. Ne? Er hat sich da vielleicht in seiner Rolle als Retter, als Helfer vielleicht auch wohlgefühlt, hat sich bestätigt gefühlt. Er sagte selber, er sei zu gutmütig gewesen, hat sich auch so ein bisschen gefühlt selber die Schuld gegeben daran. Ne? Also gar nicht so sehr Richtung der Esther, sondern selber gesagt, es ist ja meine Schuld, ich war zu gutmütig, ich habe dran geglaubt, ich hätte selber kritisch sein müssen. Aber ja, er hat eben offenbar auf die kritischen Stimmen, die es gab, dann offenbar auch nicht gehört.
Du hattest eingangs gesagt, Esther hatte keine Ausbildung, keinen Schulabschluss, auch, glaube ich, keine eigene Wohnung. Sie hat ja dann auch bei ihrer Mutter gelebt. Was hat sie denn mit dem ganzen Geld gemacht?
Das ist die große Frage. Sie selber hat gesagt, sie hatte Mietschulden, die dann mitunter beglichen hat, obwohl es jetzt auch nicht, das war nicht ganz so klar, aber es klang so, als wäre immer noch nicht alles abbezahlt. Es war die Rede von 200 Fahrstunden, die sie gemacht hatte.
200,
das ist ja eine ordentliche Menge.
Viel.
Da braucht man schon ein bisschen Geld für, ja. Um den Führerschein zu machen. Sie soll Autos gekauft und dann aber auch wieder verkauft haben. Es war aber auch nicht ganz klar. Also so viel Geld kann ich, 500.000 Euro in 3 Jahren für seine eigenen Kinder auszugeben, das ist auch schon ambitioniert, sag ich mal so. Man weiß nicht, ob da noch andere hinterstehen, Familie, Freunde, irgendwelche anderen
Drahtzieher.
So. Das war nicht ganz klar. Klar ist nur, das Geld ist nicht weg. Es lag nicht bei ihr zu Hause unterm Kissen. Sie hatte auch keine Goldbarren zu Hause. Es gab mal eine Hausdurchsuchung dann. Da wurden ein paar Waren gefunden, ein paar Teppiche. Aber jetzt auch nicht so, dass sie das da irgendwie gehortet hatte. Deswegen sehr umtriebige Frau. Es gab also auch Berichte, dass sie, also von zwei Opfern, wo sie sich das Auto geliehen hatte, angeblich dann für ein Wochenende, weil sie es mal brauchte. Und dann sagte der Mann eben aus Hude, ja, dann war das Auto über Wochen weg und kam kaputt zurück. Bei dem anderen Mann aus Bad Zwischenahn erzählte dann die Nachbarin, dass er 18 Briefe mit Blitzerfotos von ihr bekommen hatte, wow. Irgendwo aus ganz Deutschland. Also sie muss ja, also
aus
wirklich
ganz Deutschland auch.
Aus ganz Deutschland, ja. Also muss auch wild mit den Autos unterwegs gewesen sein. Also es ist nicht ganz klar, was im Kopf dieser Frau vorgeht und was sie mit dem Geld gemacht hat.
Und sie hat ja, glaube ich, sogar auch einige Sachen zu denen nach Hause liefern lassen, hattest du auch erzählt, ne?
Auch das. Sie hat also nicht nur die Menschen oder die Männer da um Geld selber erleichtert, sondern sie auch noch zusätzlich in weitere Schulden getrieben, indem sie beispielhaft Dinge bei Versandhändlern bestellt hat. Die kamen dann eben bei den Männern an. Die haben sie angenommen und haben gedacht, wären schon bezahlt, haben sie an sie weitergegeben und irgendwann Wochen später kam die Mahnung, waren eben nicht bezahlt, waren dann auch auf ihren Namen bestellt, hatte sich über die irgendwie eingeloggt, über ihre E-Mail-Adressen oder sonstiges. Sie hat auch wohl Telefonverträge abgeschlossen, die dann auf deren Namen liefen und wo sich dann also zusätzlich zu dem Geld, was ohnehin verschwunden war, noch wirklich Schulden anhäuften und damit den Schaden noch größer machten.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Kommen wir jetzt mal zu den Folgen für die Opfer. Du hattest schon eingangs gesagt, der größte Fall war ja der Mann aus Bad Zwischenahn. Wie gesagt, nachgewiesen war dieser Darlehen von 15.000 Euro, aber ihm waren ja am Ende über 500.000 Euro verschwunden. Wie schwer war das denn für ihn? Also eine 500.000 Euro ist jetzt kein kleiner Batzen Geld, der da mal weg ist.
Nein, natürlich nicht. Das Geld stammte wohl aus dem Verkauf von Häusern. Ich meine, zwei Stück, die er besaß. Und dann wurde es halt eben Stück für Stück abgebaut. Ich hatte schon erwähnt, dass der Mann mit stärker zunehmender Demenz zu kämpfen hat. Dementsprechend wohl noch alleine lebt, aber bin kein Experte, aber ne, kann sich das leicht ausrechnen, dass er demnächst bald ein Pflegefall sein wird, ja. Hilfe braucht. Ja, und auch das ist teuer. Und dieses Geld hätte er mit Sicherheit dafür gut gebrauchen können. Und das fehlt natürlich jetzt. Ne? Also er lebt jetzt sozusagen am Existenzminimum, ne, kommt über die Runden, aber mehr eben auch nicht.
Wenn man sich halt auch überlegt, ne, es ging ja, glaube ich, gerade erst durch Medien mit, ich glaube, Pflegestufe 2 zahlt man trotzdem noch, glaube ich, 2.500 Euro pro Monat drauf. Ist schon auch eine Summe, die man da zur Verfügung braucht, wenn man da halt so pflegebedürftig ist. Ist ganz einfach so. Okay, das Thema müssen wir nochmal eben ordnen. Worauf ich hier hinaus will, ist ein Thema, das im Juli durch die Medien ging. Etwa 5 Millionen Menschen in Deutschland sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes pflegebedürftig. Etwa 1 Million der Pflegebedürftigen leben in Pflegeheimen. Die Kosten, vor allem für Pflegepersonal, aber auch Unterkunft und Verpflegung, sind in den vergangenen Jahren sehr stark gestiegen. Das hat auch Auswirkungen auf die Eigenbeteiligung der Pflegebedürftigen. Einen festen Preis für einen Platz in einem Heim gibt es nicht. Jedes Haus kalkuliert also selber die Kosten und Preise. Diese müssen aber von den Pflegekassen und Sozialbehörden genehmigt werden. Nach Angaben des Verbandes der Ersatzkassen müssen Pflegebedürftige im ersten Jahr im Heim bundesweit im Schnitt 2.871 Euro pro Monat selbst zahlen. Das sind 211 Euro mehr als im Vorjahr. In Niedersachsen liegt die durchschnittliche Eigenbeteiligung bei über 2.500 Euro pro Monat. Auf diese Statistik wollte ich hinaus. Oh Mann, ey, wenn man im Hinterkopf so ein Thema eben in den Podcast einfließen lassen will.
Ganz genau, ne? Und man hat halt gemerkt, dass es ihm auch vor Gericht, er war auch nicht mehr so richtig vernehmungsfähig. Er konnte zwar ein bisschen was sagen, aber konnte nicht immer ganz den Fragen folgen, die richtigen Antworten geben. Hatte auch ein, zwei Mal so ein bisschen rumgeschrien, hat ihr vorgeworfen, also will ich mit lauter Stimme, sie hat mich beklaut und ich habe ihr vertraut. Also merkt man auch schon, dass die Emotionen bei ihm so durchbrachen, er sich da nicht komplett kontrollieren konnte. Ja, aber es war dann sehr, sehr traurig zu sehen, dass dieser Mann, der offenbar ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann mal gewesen war in seinen aktiven Jahren, also auch eigentlich so sich mit Bankschreiben theoretisch hätte auskennen können, ja. Dass dieser Mann dann leider jetzt, dass es für ihn so enden musste. Und das ist, man jetzt schon sieht, dass für ihn der Lebensabend vermutlich nicht so schön wird, wie er hätte sein können.
Ja, also ganz anders laufen wird, als er sich natürlich selber auch geplant hat, wofür das Geld dann vorgesehen war. Ich glaube, sehr emotional oder sein Mitfühlen war ja auch dann der Mann aus Hude, ne, der dann auch nochmal berichtet hat, was das für ihn bedeutet hat.
Ganz genau. Also er war gefasst, er ist jetzt nicht in Tränen ausgebrochen, aber man merkte eben auch schon in der Art, wie er es erzählte, dass es ihn natürlich auch schon sehr getroffen hat. Ne? Der Mann ist jetzt 78 und wollte auch, er hatte eine Wohnung gehabt, die hat er verkauft, dieses Geld stand eben zur Verfügung, das war gedacht für seinen Lebensabend, damit er eben seinen Ruhestand schön genießen kann, hat ihr von diesem Geld eben, was er dann hatte, eben ganz, ganz viel geliehen und das war dann weg, plus dann eben die Schulden, kam also am Ende aus dieser Sache raus, glaube ich, mit mehr als 30.000 Euro Schulden und ist inzwischen in der Schuldnerberatung und muss jetzt wieder arbeiten. Er arbeitet in der Schülerbeförderung, wird also irgendwie Bus fahren. Und das hat er sich in dem Alter mit Sicherheit auch nicht ganz anders vorgestellt. Ne? Also er sprach wirklich von, sie hat mein Leben zerstört. Das waren klar seine Worte. Ne? Also das war schon sehr, Ja, sehr herzzerreißend deutlich, ja. Und das möchte man keinem gönnen.
Dann war ja noch der Mann aus Westerstede, dem, glaube ich, am Ende 25.000 Euro Schaden entstanden sind. Bei ihm war es dann so, war natürlich finanziell ein Batzen, der weg ist, aber er konnte das noch halbwegs abfedern.
Genau, also der Eindruck war, dass er dieses Geld bar zu Hause gehabt hatte, was ja bei manchen Generationen eben auch noch so üblich ist. Und dass er jetzt nicht daran kaputt geht, dass dieses Geld fehlt, aber trotzdem war er natürlich dennoch getroffen und verärgert.
Ja, und es ist ja auch viel Geld, was da weg ist, aber wofür er ja auch gearbeitet hat, seine Lebzeit davor, ne? Muss man ja auch sagen. Kommen wir mal zum Prozess. Du hattest schon angeregt, er war in Westerstede vor dem Amtsgericht in Westerstede. Wie hat sie für dich vor Gericht gewirkt? Hat sie eigentlich sofort alles zugegeben? Hat sie geschwiegen? Wie war das so?
Also sie hat gleich zu Beginn von ihrem Anwalt ein Statement verlesen lassen, in dem sie den Betrug an den Mann aus Hude und aus dem aus Westerstede zugegeben hat und dieses Darlehen über 15.000 Euro an den Mann aus Bad Zwischenahn. Die anderen Fälle, die also zu dieser großen Summe von 500.000 Euro geführt haben oder hätten, die hat sie abgestritten und hat auch da diverse Geschichten erzählt, wo das Geld anderweitig gelandet werden könnte. Hat also auch erzählt, dass der Mann erzählt habe, er sei bedroht worden, er soll über ein Messer rumgelegen haben, um immer griffbereit zu haben, falls er angegriffen wird. Sie sprach davon, dass er das Geld ständig irgendwelchen Geldboten, unter anderem beim Famila Wechleu, habe geben wollen. Er soll Geld im Wald vergraben haben, also auch so ein bisschen krude Geschichten, die sie als Begründung nannte, dass das Geld eben nicht bei ihr gelandet ist, sondern bei irgendwem anders. Gab aber weder Beweise dafür, aber auch keine Gegenbeweise sozusagen.
Sie hat quasi eine andere Spur gelegt, wenn man so möchte in dem Fall.
Ganz,
ne?
Genau, also das hat sie auf jeden Fall abgestritten, ja. Und nur die Kleintaten in Anführungszeichen dann zugegeben.
Genau, in einem deiner Texte zitierst du auch die Staatsanwältin. Sie hat, glaube ich, gesagt, es spricht einiges dafür, dass sie auch das Geld genommen haben, doch es fehlen halt die Beweise.
Das ist die Sache. Das Problem war eben, man hätte halt jeden einzelnen dieser 367 Geldabhebungen ihr nachweisen müssen. Und offenbar hat es eben auch er in der Regel abgehoben und dann vielleicht dann eben ihr gegeben oder auch nicht, man weiß es eben nicht. Aber es war eben nicht beweisbar in diesen Einzelfällen, dass sie dieses Geld abgehoben hat. Das war die Schwierigkeit und das hat eben dann auch die Staatsanwaltschaft vor Probleme gestellt dann.
Und nochmal, warum hat sie das denn argumentiert, dass sie das überhaupt gemacht hat alles? Sie hat ja auch ein bisschen mit ihren Kindern argumentiert dann, ne?
Auch das zum Schluss, ne? Also auch, wie gesagt, sie hat nach dem Statement, hat sie auch auf Fragen immer wieder mal geantwortet, mal mehr, mal weniger bereitwillig, je nachdem, glaube ich, wie so sie das Gefühl hatte, in welche Richtung ihre Antworten gehen, ob sie ihr jetzt gut tun oder nicht gut tun. Hat also bei manchen auch mal geschwiegen, aber hat dann auch am Schluss nochmal dann unter Tränen, ob sie jetzt Krokodilstränen waren oder echt waren, das kann ich jetzt nicht beurteilen. In der Gesamtschau weiß man natürlich jetzt nicht, ob man es so ernst nehmen kann dann. Aber hat sie dann nochmal gesagt, ja, sie möchte für ihr Kinder ein anderes Leben. Sie wollte denen ja auch was Gutes tun und will jetzt auch ganz viel tun, damit es ihnen jetzt besser geht, will einen Job annehmen, könnte im Reinigungsgewerbe bei irgendeinem Verwandten anfangen und will sich bessern und wollte auf jeden Fall den Eindruck vermitteln, dass sie falsch abgebogen sei, aber es jetzt verstanden hätte und sie jetzt nochmal die letzte Chance bräuchte.
Und es ist ja so, dass der Vater der Kinder, ich glaube, die sind ja nicht mehr zusammen gewesen, Esther und er.
Genau, also wurde als ledig vorgestellt, dementsprechend waren sie offenbar nicht zusammen und ich glaube, es hieß auch, die Kinder leben am Vater. Zuletzt auch, weil sie während des Prozesses oder auch vor dem Prozess schon in Haft war, weil sie vorher schon Verhandlungstermine hatte sausen lassen, zu denen sie vorgeladen war und deswegen wurde sie irgendwann auch festgenommen.
Eine enge Bezugsperson war dann, glaube ich, ihre Mutter, die ja auch bei jedem Prozesstag dabei war. Wie hast du sie denn wahrgenommen oder wie hat sie sich denn auch präsentiert im Gericht?
Am Anfang hatte sie so ein paar Gefühlsausbrüche auch im Publikum, was aber von der Richterin auch sehr deutlich dann gleich abgebügelt wurde, dass es sozusagen nicht ihre Bühne ist und dass sie da nichts zu sagen habe, solange sie nicht eben als Zeugin oder sowas aufgerufen wird. Und das war eben nicht der Fall. Und hat am Ende auch nochmal, als das Urteil schon gesprochen war, so ein bisschen versucht, so Richtung Richterbanken eigentlich das Plädoyer für ihre arme Tochter zu halten. Wo ich aber hinterher auch so mit der Vorgeschichte den Eindruck eben hatte, ja, sie hätte von meinem Gefühl besser auch bei sich selber anfangen müssen. Denn wenn natürlich ein Kind irgendwie in die Gesellschaft entlassen wird, mit keinem Schulabschluss, mit keiner Ausbildung, muss man vielleicht am Ende auch sagen, dann müssen die Eltern sich auch mal ein bisschen mit an die Nase fassen, wo das denn geendet ist. Ne?
Vielleicht fängt man da an. Genau, jetzt sind wir noch das Urteil schuldig. Die Staatsanwaltschaft forderte 3,5 Jahre Haft. Die Verteidigung wollte 2 Jahre auf Bewährung. Wo sind wir am Ende gelandet?
Wie so oft ein bisschen in der Mitte. Also die Verteidigung hat dann noch argumentiert, dass sie eine günstige Sozialprognose sieht, dass sie es verstanden hätte, dass sie jetzt auch in der Verhandlungshaft noch weiter dazugelernt habe. Das ist dann allerdings bei der Richterin nicht durchgedrungen. Die Staatsanwaltschaft selber hat ja schon relativ gering plädiert, weil sie eben auch nachher auch Freispruch selbst gefordert hat bei den Einzelfällen mit diesen Geldabhebungen. Eben in dem Sinne, wir können es nicht beweisen und deswegen ist es einfach juristisch nicht haltbar, auch wenn die Staatsanwaltschaft ja gesagt hat, selbst sie war selber der Meinung, dass das Geld vermutlich bei ihr gelandet war, aber das muss nun mal bewiesen werden. Deswegen hatte sie für diese Fälle selbst schon Freispruch gefordert. Es ging ja um gewerbsmäßigen Betrug, da sind 6 Monate bis 10 Jahre möglich und wir sind dann, weil es ja auch verschiedene Taten sind, die dann verrechnet werden, das ist immer ein bisschen kompliziert. Aber wir sind bei 3 Jahren gelandet, die dann auch damit begründet worden sind, dass die Richterin eben diese Sozialprognose, diese gute eben nicht sieht. Also sie wollte die Frau auch in Haft sehen und eben auch mit diesen Vorzeichen nicht bei Verhandlungen aufgetaucht, Vorstrafen, andere Prozesse, vorher schon mal im Gefängnis gewesen. Auf Deutsch, sie weiß, was auf sie zukommt. Sie müsste wissen, dass das jetzt kein Kindergeburtstag ist und hat es trotzdem gemacht. Und sie hat eben auch herausgestellt, diese kriminelle Energie, es war ja sozusagen nicht ein Fall, wo sie sich mal verstrickt hat und dann aus dem Lügengebilde nicht wieder rauskam, sondern sie hat es dann 3-mal gemacht. Das heißt, immer wieder neu angefangen, immer wieder neue Geschichten erfunden, neu Kontakt gesucht. Und das sprach eben aus Sicht der Richterin eben dafür, dass das eben nicht nur dumm gelaufen ist, sondern dass da eben ganz sehr viel Absicht wirklich der Betrug gesucht wurde.
Ja. Und dann, als das Urteil gesprochen wurde, war sie dann ja aber auch gleich wieder zu ihrer Mutter gewandt.
Genau, also ne, kurz vorher gab es noch Tränen. Also man merkte auch schon, als es dann hieß, sie bleibt auch in Haft, das war nämlich auch ein Punkt, kommt sie erstmal frei, weil das Urteil ja noch nicht rechtskräftig ist, oder bleibt sie dann in Untersuchungshaft? Und die Richterin hat klar gesagt, sie bleibt in Untersuchungshaft, weil sie eben keinen Job hat, keinen festen Wohnsitz und eben auch schon vorher bei anderen Verhandlungen nicht aufgetaucht hat. Das heißt, sie ist in Handschellen gekommen und hat den Gerichtssaal auch in Handschellen wieder verlassen. Und als das dann verkündet war, kamen auch gleich schon Anweisungen in Richtung Mutter, was sie denn noch bräuchte fürs Gefängnis und für Klamotten. Also es war dann irgendwie schon sehr routiniert gefühlt. Sie kannte sich aus und dann nahm man ihr diese Gefühle dann auch nicht mehr so richtig ab, weil sie das von einer Sekunde auf die andere dann diese Enttäuschung irgendwie auch abstellen konnte.
Ja, und dann klare Anweisungen gab. Wir hatten jetzt schon mal kurz angedeutet, weil ich finde, jetzt hinten raus muss man aber überlegen, wie konnte sowas denn passieren? Weil, wie gesagt, es sind ja 3 Männer gewesen, die irgendwie um den Finger gewickelt wurden von ihr. Hast du so eine Erklärung, wie das passieren konnte?
Es ist ja natürlich auch eine Generation, glaube ich, die es ja auch gewohnt ist, auch wo es auch üblich war, wo es zum Standard gehörte, in einer Beziehung zu sein, auch bei Ehepaaren noch so eine klassische Rollenaufteilung war, wo sich die Frau eben auch um den Mann kümmert und wo ja man oft diese Fälle hat, wenn dann die Frau stirbt oder sie sich doch trennt, dass die dann so ein bisschen irgendwie nicht mit ihrem Leben klarkommen, ne? Weil schon immer ihre Wäsche gemacht wurde, voll immer gekocht wurde, das war halt in dieser Generation noch Standard. Und dann vielleicht eben auch das Bestreben haben, jemanden zu haben, jemanden zu finden, auf den sie sich verlassen können, ne? Also es kann eine Erklärung sein, es kann natürlich auch einfach nur generell der Wunsch nach körperlicher oder auch persönlicher Nähe, nach Zweisamkeit und sei es auch nur Freundschaft gewesen sein. Aber sie haben offenbar eben jemanden gesucht und jemanden gefunden, aber waren eben mit diesem Willen, jemanden zu finden, einfach zu offen und haben sich da einfach verrannt und haben sozusagen
vertraut,
genau, ne? nicht kritisch hinterfragt, ob diese Person wirklich an ihn interessiert ist oder dann eben doch nur an der Kohle.
Was hat eigentlich die Polizei? Wie oft gibt es solche Fälle? Weil ich finde, der so vergleichbar ist so ein bisschen diese Online-Masche. Man kennt es unter Scamming, heißt das ja so neudeutsch. Das ist ja sowas, wenn halt Online-Menschen, gerade solche, die vielleicht irgendwie partnerlos sind, etwas alleinstehend, etwas einsam sind, angeschrieben werden und die große Liebe vorgegaukelt wird. Hier war das jetzt, du sagtest ja vorhin, so ein bisschen Eheschwindler, so die Richtung ist es. Wie ist das denn verbreitet?
Ja, also ich habe auch nochmal geschaut nach Präventionsseiten, Maßnahmen, Infos von der Polizei über dieses Love-Scamming, also das, wo es ja darum geht, dass Leute angeschrieben werden und dann über E-Mails, Messenger, soziale Medien kontaktiert werden und da so eine Beziehung aufgebaut wird und dann irgendwie an Geld zu kommen. Und dann kommt irgendwann der Ruf, oh, Hilfe, ich bin im Krankenhaus, brauche 5.000 Euro, um die Rechnung zu bezahlen. Ja. Das ist wohl ja relativ üblich und da gibt es auch viele Informationen, wie man das vermeiden kann. Diesen, ich nenne es mal den klassischen Heiratsschwindler, der scheint irgendwie nicht mehr so der Standard zu sein. Also da habe ich auch keine richtigen klassischen Tipps oder Tippseiten mehr gefunden, sondern auch die Verbrecherbranche scheint sich sehr auf den Online-Bereich spezialisiert zu haben, also zu allen möglichen Betrugsversuchen im Internet und übers Telefon, ne? Das heißt der berühmte Enkeltrick und die falschen Polizisten und sonstiges. Gibt es ganz viele Seiten zu diesem persönlichen Betrug. Habe ich jetzt nicht direkt was gefunden, sondern da kann man natürlich nur persönlich mit gesundem Menschenverstand vielleicht etwas raten und eben dieses, ja, versucht euch, wenn ihr solche Leute kennenlernt, also man soll ja auch nicht Angst vermitteln, jemanden kennenzulernen, das ist ja auch der falsche Weg, aber versucht eben in eurem sozialen Umfeld das eben so weit an euch dicht zu halten, dass das soziale Umfeld, dass die eben auch mit euch draufschauen können. Ne? Nehmt denn die Person mal mit zu eurer Nachbarin, zu eurer Verwandtschaft, zu einem Freund. Stellt die mal vor, lasst die auch mal ein bisschen mitkritisch drauf gucken. Was haben die für ein Gefühl? Ne? Hört dann natürlich auch mal auf die, wenn die ein bisschen ein komisches Gefühl haben. Ne? Und dann kann man ja auch mal, wenn die dann nach Geld fragen, muss man nicht sofort ja sagen, wie reagieren die, wenn ich sage, nee, möchte ich jetzt noch nicht, ne, sind die dann gleich weg oder bleiben sie dann da, dann habe ich meine Antwort. Ja. Oder eben auch, wenn es wirklich darum geht, kann ja immer willig sein, dass jemand wirklich Hilfe braucht, jemand mal Geld braucht, aus irgendwelchen Gründen. Das muss ja nicht immer gleich ein verbrecherischer Hintergrund sein. Aber auch da immer der Rat, mal andere Leute mit draufschauen lassen, was haben die denn für ein Gefühl bei der Sache und sehen die das kritisch oder was haben die vielleicht noch für Tipps, um das irgendwie abzusichern, zumindest dann vielleicht irgendwie papiermäßig so vertraglich oder sowas zu regeln. Auch das natürlich jetzt keine Lösung für alles. Ne? Wenn das Geld am Ende bei der Dame nicht da ist, wird sie es auch nicht zurückzahlen können. Das ist jetzt ja auch der Fall. Sie sagt ja auch nur, wenn, kann sie es höchstens abstottern. Das wird den Männern jetzt in der kurzen Zeit auch nicht gerade helfen.
Ja.
Aber wie gesagt, immer das paar Augen mehr suchen und immer mit mehr Leuten drauf schauen.
Ich glaube auch, das ist der beste Tipp. Ne? Einfach nochmal ein frisches paar Augen, was vielleicht auch emotional nicht so nah dran ist an dieser Person, weil du sagst, es ist ja nicht verwerflich dran, Menschen kennenzulernen und erstmal offen in einem Leben unterwegs zu sein, aber immer aufpassen, wenn es dann um gerade große Summen geht und nicht mehr eben nur der Zwanni für einen Einkauf oder sowas. Lieber Patrick, vielen Dank, dass du uns die Geschichte heute mitgebracht hast.
Sehr gerne, Julia.
Und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart bei dieser Folge Tatort Nordwesten, der True Crime Podcast der Nordwestzeitung. Uns gibt es auch bei Instagram, sucht da einfach gerne nach uns. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das würde uns auch nochmal sehr viel helfen, ein paar mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank.
Hey, ihr wolltet schon immer wissen, wie es hinter der Fassade der Stars aussieht? Dann seid ihr beim neuen Podcast Behind the Fame von NWZ Online genau richtig. Darin geht es um echte Geschichten norddeutscher Persönlichkeiten, kometenhafte Aufstiege und schockierende Skandale. Das alles ungeschminkt und authentisch. Jetzt kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Gleich reinhören.
Hier sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.